Deutschlandfunk Nova 100.
Es geht um ungeklärte Verbrechen heute. Und bis heute ungelöst ist auch der Fall von Jasmin. 2005, da war Jasmin 18 Jahre alt, da wurde sie von einem Unbekannten vergewaltigt. Natürlich gab es dann eine Fahndung der Polizei, aber diese Fahndung, die hat keine Spur ergeben und wurde dann irgendwann eingestellt. Jasmin hat sich aber entschlossen, ich muss selber etwas machen. Ich mache mich selbst auf die Suche nach dem Täter und zwar über die sozialen Netzwerke.
Ich bin irgendwann so auf diesem Punkt gewesen, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass andere das für mich regeln, sondern wenn ich für mich meinen Seelenfrieden da finden möchte, dann muss ich da auch selbst aktiv werden.
100-Autor Johannes Döbbelt hat Jasmin kennengelernt, hat mit ihr über die Fahndung auf eigene Faust gesprochen. Hallo Johannes.
Hallo.
Ihr habt natürlich auch drüber gesprochen, was da passiert ist im Jahr 2005, als Jasmin vergewaltigt wurde.
Ja, Jasmin hat damals noch in ihrer Heimatstadt gewohnt, in Willingen. Das liegt so im Norden von Hessen, im Rothaargebirge. Und da in Willingen findet jedes Jahr ein bekanntes Skispringen statt, als Teil des Skisprung-Weltcups. Und über dieses Skispringen sollte Jasmin berichten, hat sie mir erzählt. Sie jobbt nämlich damals neben der Schule schon bei einer Lokalzeitung, will später mal Journalistin werden. Und ihr erster Auftrag für die Zeitung ist ein Bericht über die Partystimmung da in Willingen an diesem Skisprungwochenende.
Also durch den Ort gehen.
Genau, sie klappert so verschiedene Kneipen ab, spricht mit Leuten. Da sind dann auch immer viele internationale Gäste mit dabei wegen dieses Skisprung-Weltcups. Und dann soll sie am Ende eben Artikel drüber schreiben. Und das macht sie auch. Und als sie spätabends dann fertig ist mit der Recherche, nimmt sie den Nachtbus nach Hause. Sind auch nur wirklich nur ein paar Stationen bis zum Haus ihrer Familie. Aber schon während der Fahrt fällt ihr da jemand auf im Bus. Und zwar so ein relativ großer Mann mit hochgegelten, dunkelblonden Haaren.
Er stieg ein, war auf selber Höhe im Bus mit mir. So saß halt auch alleine da, was auch so ein bisschen atypisch ist, wenn man nicht aus der Gegend kommt. Und wenn dann da so jemand etwa gleichen Alter sitzt oder knapp älter und sitzt dann zum einen in so einem Bus, der eine doch eher abgelegene Ecke fährt, in einer Gegend, wo man weiß, man kommt da nicht so einfach wieder weg, weil es ist letzten Endes halt einfach ein doch sehr schwarzer Fleck auf der Landkarte. Und das fällt dann doch schon auf.
An der dritten Haltestelle steigt Jasmin dann aus und der Mann steigt nach ihr dann ebenfalls aus.
Definitiv eine unangenehme Situation. Was macht der Mann denn dann?
Der läuft dann hinter ihr her und das merkt Jasmin auch und deswegen hält sie irgendwann an. Also sie steht vor so einem Geschäft und tut dann so, als würde sie sich was im Schaufenster da angucken. Der Mann läuft dann auch erstmal an ihr vorbei, biegt in eine Seitenstraße ab, leider aber genau in die Straße, in die Jasmin auch muss, weil sie da nämlich wohnt.
Ich bin dann auch in die Straße rein und habe dann gesehen, dass er mit dem Rücken zu mir steht, auch wieder so ein paar Meter entfernt. Hab dann nochmal die Straßenseite gewechselt, weil ich gedacht habe, okay, ich möchte ihn jetzt auch nicht direkt im Rücken haben, wenn ich dann an ihm vorbeigehe. Und in dem Moment, wo ich dann quasi an ihm vorbei war, also einmal so wirklich Straße gekreuzt nochmal, bin ich dann halt auch schon rumgerissen worden, habe meinen ersten Schlag abbekommen.
Ja, und in dem Moment ist es auch schon zu spät für Jasmin. Der Mann würgt sie dann, hat sie mir erzählt. Er droht ihr auch, also er sagt, er würde sie töten, falls sie sich wehren sollte. Er zerrt sie dann in ein Gebüsch auf einen Spielplatz, der da ganz in der Nähe ist und vergewaltigt sie dort. Danach droht er ihr nochmal, also er sagt, dass sie absolut nichts von der Tat erzählen dürfe, weil er sie sonst umbringe. Und dann haut er ab.
Eine absolute Ausnahmesituation, was man sich gar nicht vorstellen kann, gar nicht vorstellen will. Was hat Jasmin dann gemacht als nächstes?
Erstmal war sie natürlich völlig geschockt, hatte vor allem richtige Todesangst, sagt sie, dass der Täter sie noch weiter verfolgt und dann wirklich tatsächlich, wie er es ja auch angedroht hatte, sie umbringen könnte. Trotzdem handelt sie dann ziemlich schnell und auch geistesgegenwärtig. Also sie geht nach Hause, ruft von da direkt die Polizei und zeigt dann auch den Beamten, die kommen, den Tatort. Die Spurensicherung kommt dann später auch, findet dann später auch die DNA des Täters da auf dem Spielplatz und auch noch zwei Gegenstände, die der Mann da offenbar verloren hatte. Das ist einmal so ein Benzinfeuerzeug mit einem Widderkopf-Logo vorne drauf und ein rot-braunes Ledertäschchen. Und kurz danach wird dann mit Jasmins Hilfe auch ein Phantombild des Täters gezeichnet. Also sie hatte den Mann ja schon im Bus beobachtet und sich sein Äußeres auch ziemlich gut eingeprägt. Und dieses Phantombild, das dann erstellt wurde, wird dann auch in mehreren Lokalzeitungen veröffentlicht.
Das hört sich ja, was die Spuren angeht, erstmal vielversprechend an. Ja. Also so ein Benzinfeuerzeug mit einem Widderkopf-Logo, das ist was nicht so häufig ist. Mhm. Dann haben wir DNA-Spuren, ein Täschchen, Phantombild. Also einige Hinweise auf den Täter.
Ja, es sind nicht nur Hinweise, sondern ja so ganz auch Ja, es sind nicht nur Hinweise, sondern sogar auch ganz klare Beweise. Ne? Aber trotzdem kommt die Polizei dann bei der anschließenden Fahndung nicht so richtig weiter. Also die finden einfach niemanden, der als Täter in Frage kommt. Und deswegen wird die Fahndung dann auch nach so ungefähr anderthalb Jahren eingestellt. Und das war für Jasmin, als sie das erfahren hat, dann erstmal eine ziemlich schlimme Nachricht.
Also in dem Moment, muss ich sagen, war das erstmal so ein Gefühl von Ohnmacht und von, wie soll das jetzt weitergehen? Ne? Also es ist so, mich selbst hat ja diese ganze Tat und diese ganzen Folgen dessen dann doch sehr deutlich begleitet. Es ist dann erstmal in dem Moment so ein Unverständnis irgendwo, ne? Weil man selbst kann halt nicht verstehen, dass das für andere dann quasi nicht so wichtig ist, dass dieser Mensch gefunden wird. Natürlich ist es für die genauso wichtig, aber aus anderen Beweggründen heraus. Ne? Also die Polizei hat ja da nochmal eine andere Aufgabe und es kommt dann einfach so an, dass man doch sehr alleingelassen ist damit, ne?
Jasmin hat gerade gesagt, Johannes, dass die Folgen der Tat sie begleitet haben. Wie sah das konkret bei ihr aus? Was heißt das?
Ja, ihr ging es wirklich sehr, sehr schlecht danach, hat sie mir erzählt. Also sie hat sich ziemlich zurückgezogen in dieser Zeit, hat sich selber isoliert, wie sie es formuliert hat. Also einfach ganz wenig andere Leute auch getroffen, sich mehr oder weniger eingeschlossen bei sich zu Hause. Jasmin hat dann auch eine Essstörung entwickelt und bei ihr wurde eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert.
Es ist halt so, dass ich sehr starke Schlafstörungen hatte und die auch wirklich lange, lange Jahre hatte, dass die wirklich sehr extrem auch meinen Alltag beeinflusst haben. Weil wenn man halt die ganze Nacht quasi wach liegt aus Angst und sich nicht sicher fühlt, nicht mal im eigenen Zuhause dann, und dann trotzdem noch irgendwo seinen Alltag stemmen möchte, weil ich habe dann zum Beispiel, ich bin anderthalb Jahre später weggezogen und habe dann angefangen zu studieren. Und wenn man dann aber die ganze Nacht wach ist, nicht schlafen kann und nie zur Ruhe kommt, das brennt halt doch sehr aus.
Also das war erstmal wirklich ziemlich heftig mit diesen Schlafstörungen und den anderen Symptomen dieser posttraumatischen Belastungsstörung. Dann hat Jasmin irgendwann eine Therapie angefangen und ihr ging es besser. Und sie hatte dann die Idee, dass sie doch auch mal selbst nach diesem Täter suchen könnte, suchen muss vielleicht auch, wenn die Polizei schon nicht weiterkommt.
Ich bin irgendwann so auf diesem Punkt gewesen, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass andere das für mich regeln, sondern wenn ich für mich meinen Seelenfrieden da finden möchte, dann muss ich da auch selbst aktiv werden. Worum es mir eben einfach ging, war möglichst viele potenzielle Zeugen anzusprechen, möglichst viele Menschen quasi auch zu informieren. Im Endeffekt, da ist was vorgefallen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber vielleicht habt ihr was gesehen damals.
Also der Plan, den Täter selber zu finden, beziehungsweise die Suche selber in Gang zu bringen nochmal. Mhm. Wie hat sie das gemacht?
Sie hat dann eine Facebook-Gruppe gegründet, 2012 war das, mit dem Titel Suche nach unbekanntem Vergewaltiger. Also so hieß die Gruppe. Das hat sie zum einen gemacht, weil der Täter da ja immer noch auf freiem Fuß war, ne? Also auch 7 Jahre nach der Vergewaltigung noch. Das ist der eine Grund. Und weil Jasmin nicht zufrieden war mit der Reichweite des Fahndungsaufrufes der Polizei. Dieser Fahndungsaufruf, der wurde ja kurz nach der Tat nur in so lokalen Zeitungen veröffentlicht.
Und das war ja eine internationale Veranstaltung, hast du gesagt. Das war, da waren viele Leute aus der ganzen Republik, vielleicht sogar aus anderen Ländern. Das heißt, es wäre besser, wenn das mehr Leute sehen könnten, das Phantombild.
Das sagt Jasmin auch selber. Also es könnte gut sein, dass der Täter auch aus einem ganz anderen Teil Deutschlands zum Beispiel kommt. Schließlich waren da wirklich viele Besucher von außerhalb da bei dem Skispringen. Und deswegen hat sie eben diese Facebook-Gruppe gegründet, um einfach noch deutlich mehr Menschen zu erreichen. Und zusätzlich dazu hat Jasmin auch noch viele Interviews gegeben, hat von ihrem Fall erzählt, also war in Zeitungen oder im Fernsehen zu sehen, um das Ganze dann eben noch bekannter zu machen.
Du hast dir natürlich diese Facebook-Gruppe angeschaut. Mhm. Was war oder beziehungsweise was ist in dieser Gruppe zu sehen? Die gibt es ja immer noch, ne?
Ja, also in der Gruppe sieht man einmal den Fahndungsaufruf der Polizei und zwar denselben, der auch schon damals 2005 veröffentlicht wurde. Und darauf zu sehen ist eben einmal das Phantombild und eine Beschreibung des Täters. Also da steht dann 20 bis 30 Jahre alt, hochgegelte, dunkelblonde Haare, circa 1,85 Meter groß, kräftige Figur.
So wie wir das kennen bei Fahndungen, ne? So eine ganz klassische Täterbeschreibung.
Und dann sind auch noch eben diese beiden Gegenstände abgebildet, die der Täter ja verloren hatte am Tatort. Und zwar einmal dieses Benzinfeuerzeug und eben diese kleine rotbraune Ledertasche. Und dann steht noch dabei unten, wer kennt diesen Mann oder aufgeführte Beweismittel, sachdienliche Hinweise an die Kripo Korbach oder jede Polizeidienststelle.
Okay, aber das heißt, da steht Kripo Korbach und nicht irgendwie hier an die Jasmin, die die Facebook-Gruppe ins Leben gerufen hat. Also tatsächlich sollten Leute, die da irgendwas erkennen, entweder die Beweisstücke oder tatsächlich den Täter, sich bei der Polizei melden und nicht bei der Facebook-Gruppe.
Genau, darauf weist Jasmin in der Gruppe auch ausdrücklich hin.
Ich habe da mehrere Administratoren auch in der Gruppe, weil ich eben dann auch sicherstellen musste und natürlich auch wollte, dass da nicht irgendwas gepostet wird, was im Endeffekt zu irgendwelchen Selbstjustiz aufrufen wird.
Ja, ein paar Hinweise gab es trotzdem, die dann auch direkt an Jasmin oder eben an die Administratoren geschickt wurden. Die hat Jasmin aber, sagt sie, dann an die Polizei weitergeleitet.
Lass uns gleich über die Hinweise reden, Johannes. Müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ja. Was ich mich aber die ganze Zeit frage, ist es überhaupt erlaubt, was Jasmin da macht? Oder ist das vielleicht schon eine Form von Selbstjustiz, so eine Facebook-Gruppe zu gründen und dann selber eben nach dem Täter zu suchen?
Also generell ist es erstmal so, dass private Fahndungsaufrufe tatsächlich verboten sind. Das heißt, du darfst jetzt keine Fotos, Videos oder Beschreibungen von Verdächtigen ins Netz stellen und irgendwie dazu aufrufen, wer kennt den oder wer kennt die, bitte meldet euch. Sowas ist ja eine Öffentlichkeitsfahndung und das darf nur die Polizei oder die Staatsanwaltschaft machen. Im Fall von Jasmin ist das Ganze aber noch ein bisschen komplizierter.
Sie hat ja aber nur den Fahndungsaufruf der Polizei da reingebracht, nicht selber irgendwie Bilder.
Genau, den offiziellen Fahndungsaufruf, den es eh schon gab. Und Jasmin selbst sagt auch, sie habe sich da vorher bei der zuständigen Kripo informiert. Und die haben gesagt, das geht in Ordnung, das können sie so machen. Andere Rechtsexperten wiederum, mit denen ich gesprochen habe, die sagen eher, das Ganze ist so eine rechtliche Grauzone, also wohl irgendwo zwischen legal und illegal.
Nun gibt es ja diese Facebook-Gruppe Suche nach dem unbekannten Vergewaltiger schon seit 2012. Wir haben ja gerade schon gesagt, es gab Hinweise. Ja. Welche Hinweise waren denn das?
Also es haben sich schon einige Leute da gemeldet. Letztlich war da aber nur ein Hinweisgeber dabei, der erstmal sehr vielversprechend war. Aber da ist dann am Ende leider auch nichts Konkretes bei rumgekommen. Also nichts, was jetzt irgendwie zum Täter geführt hätte. Man muss auch dazu sagen, ein Problem an dieser Facebook-Gruppe und generell an der Suche nach dem Täter ist einfach, dass die Tat schon sehr, sehr lange her ist.
Also es gab einige Hinweise auf Personen, wo die Beschreibung natürlich einfach sehr, sehr gut hingehauen hat. Aber wo auch ich natürlich immer nur sagen kann, auch für mich, das ist halt was, was ich ganz wichtig finde, auch für mich war das Ganze zu dem Zeitpunkt schon 7 Jahre her und Menschen verändern sich natürlich optisch auch sehr. Also selbst ich könnte jetzt nicht sicher sagen, dass ich, wenn ich in Hannover hier irgendwie an diesem Typen vorbeigehen würde, dass ich den sofort erkennen würde. Ich möchte dafür die Hand nicht ins Feuer legen.
Also bislang sind wirklich keine Hinweise gekommen, die zum Täter geführt haben. Aber die Facebook-Gruppe, die gibt's immer noch, die ist noch online.
Nun wurde der Täter nicht gefunden. Das war ja am Anfang die Hoffnung. Mhm. Das ist ja erstmal total enttäuschend für Jasmin. Hat es ihr denn irgendwie anders was gebracht?
Also ich glaube, das war ganz wichtig für sie, diese Sache einfach selber in die Hand zu nehmen. Und zwar jetzt nicht nur, um die Wahrscheinlichkeit am Ende zu erhöhen, dass der Täter vielleicht doch noch gefunden wird, sondern auch, um wieder mehr Autonomie, kann man glaube ich sagen, zurückzuerlangen.
Also ich tue selber was.
Genau, weil bei der Vergewaltigung war sie ja das Opfer, das diese schreckliche Tat irgendwie über sich ergehen lassen musste. Sie konnte sich nicht wehren, hat sich auch entsprechend wehrlos gefühlt. Und mit dieser Tätersuche im Netz, das hat sie auch im Gespräch mit mir immer wieder betont, hat sie dann wieder die Kontrolle zurückgewonnen.
Ich finde es einfach wichtig, dass die Menschen auch sehen, dass man aus so einer Opferrolle durchaus rauskommen kann. Und ich habe da auch viele Resonanzen bekommen von ebenfalls Betroffenen aus Straftaten gegen die eigene körperliche Unversehrtheit zum Beispiel, von Opfern, die einer Gewalttat zum Opfer gefallen sind. Und natürlich war es dann auch so, dass viele gesagt haben, sie haben da ganz großen Respekt vor, dass viele auch gesagt haben, sie würden das auch gerne irgendwo hinbekommen.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Jasmin heute noch sehr offen über ihren Fall spricht, auch weiterhin Interviews gibt, weil sie eben auch andere ermutigen will und sagen will, guck mal, ihr könnt wirklich selber handeln und aktiv werden und damit eben auch was dafür tun, damit es euch besser geht.
Für mich ist es heute so, dass ich auch sagen kann, ich habe für mich meinen Standpunkt im Leben gefunden. Ich habe für mich meinen Frieden irgendwo ein Stück weit mit dem Ganzen gemacht. Ich mag da nicht irgendwie mega emotional werden und ich mag mich davon auch nicht komplett beeinflussen lassen oder das Ganze noch so einen Stellenwert in meinem Leben einnehmen.
Jasmin ist heute 32 Jahre alt und sie sagt, dass sie jetzt zwar nicht mehr jeden Tag an diese Vergewaltigung denkt, also ihr kommen jetzt nicht ständig schlimme Erinnerungen hoch, aber sie nimmt schon noch jeden Tag Medikamente, um mit den psychischen Folgen, die das Ganze für sie hatte, klarzukommen.
Nun gibt es die Facebook-Gruppe jetzt schon 7 Jahre und wir haben es gerade gesagt, es ist kein entscheidender Hinweis gekommen, um den Täter zu finden. Warum lässt Jasmin die Gruppe trotzdem weiterlaufen?
Zum einen sagt sie, weil die Tat noch nicht verjährt ist, also Vergewaltigung verjährt nach 20 Jahren, also in Jasmins Fall ist das dann 2025 und solange das Ganze eben noch nicht verjährt ist, will sie dann auch weitersuchen nach dem Täter über diese Gruppe. Sie weiß natürlich, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, ne, dass der jetzt noch gefunden wird, aber ein bisschen Hoffnung ist schon noch da, sagt sie.
Na, ich habe natürlich nicht völlig damit abgeschlossen. Also natürlich wäre es für mich irgendwo schon eine Erleichterung, weil ich einfach für mich einen kompletten Abschluss dann finden könnte. Und vielleicht auch einfach wüsste, ist das jemand, der mich kannte? Ist das jemand, dem ich vollkommen fremd war? Also natürlich wäre es für mich ein Stück weit nochmal, ja, irgendwie ein bisschen mehr Abschluss quasi. Wenn ich zum Beispiel ganz stumpf einfach wüsste, kann ich den fragen? Kann ich den ansprechen? Na, sehe ich den? Stehe ich dem gegenüber in einem Gerichtssaal oder? Aber es ist für mich heute so, dass ich sage, ich habe schon meinen Frieden gefunden und ich kann für mich sagen, ich bin in meinem Leben doch ganz gut angekommen. Ich habe durchaus noch andere Punkte irgendwie. Also es ist für mich schon so, dass mein Leben durchaus lebenswert ist, auch wenn dieser Täter nicht gefunden wird.
Johannes Döbbelt hat uns die Geschichte von Jasmin erzählt, die die Suche nach ihrem Vergewaltiger selbst in die Hand genommen hat über eine Facebook-Gruppe. Danke, Johannes.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova 100.